Liebe Gemeinde, Weihnachten im Weitwinkel ist heute unser Thema. Weihnachten im Weitwinkel. Sie haben richtig gehört, nicht Weihnachten im Waldwinkel. Also Weihnachten bei den Tieren mit Schnee und Tannengrün, so ganz romantisch, sondern Weihnachten im Weitwinkel. Was soll man sich darunter vorstellen? Es gibt ja viele Zugänge, über die man an das Weihnachtsgeschehen herangehen kann. Und es gibt ebenso viele Predigten, die man darüber halten kann. Ja, Weihnachten im Alten Testament, die großen Ankündigungen der Propheten, Jesaja 7, Jesaja 9, Micha 5. Und dann die klassischen Berichte über Jesu Geburt, wie wir sie in Matthäus 1 und 2 und Lukas 1 und 2 haben, mit all den Vorbereitungen dazu. Und dann die Lebensgeschichten der einzelnen Leute, die daran beteiligt waren. Zacharias, Maria haben wir schon gehört. In diesen Adventstagen, nächsten Sonntag werde ich über Josef predigen, den Verlobten der Maria. Einzelne Lebensgeschichten. Und dann Weihnachten aus der Sicht der Ewigkeit. Johannes 1, wie das ewige Wort in die Zeit hineinkommt. Oder die kleinen Weihnachtsgeschichten bei Paulus. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, Galater 4. Oder der Anfang des Hebräerbriefes. Nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise geredet hat, hat er zuletzt geredet durch den Sohn. Ganz verschiedene Zugänge zu diesem einen Geschehen. Die Weihnachtsgeschichte zieht sich durch die ganze Bibel durch. Viele Weihnachtstexte sind sehr persönlich, sehr menschlich, wie wir sagen würden. Gott kommt uns nahe und nimmt die Menschen mit hinein in seine Geschichte. Gott kommt so nahe, dass er sie alle versammelt um seine Krippe in diesem Stall. Und auch im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, gibt es eine Weihnachtsgeschichte. Sie ist die letzte in einer ganzen Reihe. Die kann man leicht überlesen, die wird oft nicht als Weihnachtsgeschichte erkannt. Ich bin selbst erst durch eine Veröffentlichung von John MacArthur darauf gestoßen, dass das auch eine Weihnachtsgeschichte ist. John MacArthur, diesem bekannten amerikanischen Prediger. Aber auch diese letzte Weihnachtsgeschichte ist wichtig für uns, wie wir hoffentlich heute Morgen sehen werden. Sie ist ganz kurz, nur 5 Verse. Sie haben sie vor sich. Aber sie schenkt uns noch einmal einen ganz besonderen Zugang zu diesem Thema. Einen neuen Blick noch einmal auf das Weihnachtsgeschehen, und den brauchen wir auch. Weihnachten im Weitwinkel. Weihnachten als Schlüsselereignis innerhalb eines kosmischen Dramas. Und kosmisch, das wissen Sie, meint ja mehr als weltweit. Kosmisch meint den gesamten Kosmos betreffend. Die gesamte Wirklichkeit, nicht nur diese Erde. Alles. Dieses Drama, dieses kosmische Drama beginnt auf den ersten Seiten der Bibel. Der ewige Gott hat die Welt erschaffen und damit auch das erste Menschenpaar. Und schon sehr bald kommt es zum großen Bruch, zum Sündenfall. Und das ist nicht nur eine Angelegenheit zwischen Gott und Mensch, dieser Sündenfall. Sondern die Bibel informiert uns über eine dritte Partei, die auftritt, dort in Gestalt einer Schlange. In Gestalt einer Schlange. Und dahinter steckt eine machtvolle Person. Sie ist nicht so mächtig wie Gott selbst, das sagt die Bibel auch ganz klar. Sie ist von ihm erschaffen, aber dann abgefallen, weil diese Person selber an Gottes Stelle treten wollte. Und die Bibel informiert, bei dieser Person handelt es sich um einen gefallenen Engel, der den Krieg gegen Gott sucht. Er will Gottes Ehre und Gottes Macht für sich selbst usurpieren. Er will das an sich reißen. Und an anderer Stelle geben uns das Alte und das Neue Testament weitere Hintergrundinformationen über diese Person, über diesen Gegenspieler Gottes. Er wird Satan genannt, Teufel. Er bedient sich immer wieder anderer Masken, um die Menschen zu verführen und von Gott wegzutreiben. Und einen Blick auf den Fall dieser Person bieten uns zum Beispiel Hesekiel 28. Das können wir jetzt nicht im Einzelnen studieren. Ab Vers 12, der Prophet Hesekiel, Oder auch der Prophet Jesaja, ebenfalls ab Vers 12, Jesaja 14 ab Vers 12 und Hesekiel 28 ab Vers 12. Und in Jesaja 14, in Vers 13 heißt es zum Beispiel, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fuhrst du zur tiefsten Grube. Das war dann die Gegenreaktion Gottes. Also, das ist der Gegenspieler in diesem kosmischen Drama, auf den die Bibel uns hinweist. Und die Bibel sagt damals, bei seiner Urauflehnung, da hat dieser Gegenspieler ein Drittel der Engel in seine Rebellion mit hineingerissen. Und so wurden aus Engeln Dämonen. Und seitdem tobt dieser kosmische Kampf. Seitdem wütet dieser Gegenspieler gegen Gott selbst, gegen die Diener Gottes, gegen die Engel Gottes und gegen die Menschheit. Er gibt sich nicht offen zu erkennen. Das gehört zu seiner Strategie. Er bleibt im Verborgenen, weil er da ungestörter wirken kann. Aber er ist höchst aktiv. Und er hat ein großes Ziel, Zerstörung und Tod. Er kann nichts positiv aufbauen. Er kann nicht lieben. Und so bleibt ihm nur Hass, Hass, Zerstörung und Tod. Jesus nennt ihn den Durcheinanderbringer, den Diabolos. Er nennt ihn den Mörder von Anfang an oder auch den Fürsten dieser Welt, weil er eben noch Einfluss hat in dieser Welt. Das alles sagt die Bibel ganz unmythologisch, ganz nüchtern, ganz, ganz klar, ganz zurückhaltend auch, aber ganz deutlich. Und Gott selbst kann er nicht zerstören, das weiß er. Aber bei seinen Geschöpfen, da rechnet er sich etwas aus, dieser Diabolos. Obwohl er weiß, dass die Zeit gegen ihn arbeitet, dass die Zeit gegen ihn läuft. Und seitdem ist die Weltgeschichte eine große Bühne für diesen Kampf, für diesen kosmischen Kampf, dessen Hauptakteure wir nicht sehen und die dennoch die Fäden fest in den Händen halten. Und jeder von uns, ob er es weiß oder nicht, ist in diesen Kampf hineingerissen. Jeder von uns. Keiner von uns kann neutral bleiben oder sich heraushalten. Keiner. Der Jesus hat mal gesagt in Matthäus 12, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Entweder oder. Und Martin Luther hat uns Menschen verglichen mit einem Reittier und gesagt, wir werden immer geritten. Entweder von Gott oder vom Teufel. Entweder oder. Es gibt keine neutrale Zone, in die wir uns flüchten und wo wir uns gewissermaßen aus allem raushalten können. Und schon im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, kurz nachdem die Katastrophe dieses Sündenfalls passiert ist, wo die Menschen sich von Gott losgerissen haben und ihm den Gehorsam verweigert haben, angestiftet vom Teufel, schon da macht Gott klar, dass der Teufel diesen universalen Kampf nicht gewinnen kann und nicht gewinnen wird. In 1. Mose 3, Vers 15, da sagt Gott zu dem Teufel, der in der Gestalt einer Schlange dort auftritt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen, also deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. 1. Mose 3, erstes Buch der Bibel, ganz am Anfang. Das heißt, ein Nachkomme der Frau, ein Mensch, wird den Satan einmal endgültig besiegen. Der soll dir den Kopf zertreten. Aber es wird nicht ohne Kampf gehen. Du, die Schlange, du, der Satan, wirst ihn in die Ferse stechen. Das heißt, du wirst ihn mit deinem Giftbiss schweren Schmerz und Leid zufügen. Das wird hier am Anfang schon so deutlich gesagt. Dieser Vers aus dem ersten Buch der Bibel ist der erste Hinweis auf diesen kosmischen Kampf. Und es ist zugleich die erste kleine Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Ich denke, Sie haben das gehört. Es wird einer von einer Frau geboren werden, der dem Teufel entgegentritt. Da geht es los. Und dann tobt dieser kosmische Kampf durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende hindurch. Und er reißt die Menschen, er reißt uns alle mit hinein in seine Dynamik. Und schließlich dann im letzten Buch der Bibel, nachdem er die ganze Bibel gewissermaßen durchlaufen hat, im letzten Buch der Bibel, in der sogenannten Offenbarung, die dem alten Apostel Johannes von Gott gegeben wird, auf der Insel Patmos, kurz vor dem Abschluss des ersten Jahrhunderts. Da ist dann wieder von einer Frau und ihrem Nachkommen die Rede. Und von ihrem mordlüsternen Widersacher. Noch immer ist dieser Kampf nicht vorbei, wie wir sehen. Und mitten in dieser Schlacht kommt noch einmal, zum letzten Mal in der Bibel, Weihnachten vor. Wir sehen also, welche Bedeutung die Geburt des Kindes in diesem kosmischen Drama hat. Weihnachten im Weitwinkel. Und je deutlicher wir das erkennen, umso klarer sehen wir dann auch, welchen Platz wir persönlich in diesem Drama einnehmen sollen. Bei diesem letzten Weihnachtstext der Bibel handelt es sich um eine Vision, die Gott dem alten Apostel Johannes geschenkt hat. Auf den ersten Blick ist sie nicht ganz einfach zu verstehen, auf den ersten Blick wohlgemerkt. Zweimal in Vers 1 und Vers 3 ist da, wie Sie sehen, von einem Zeichen die Rede. Das steht im Griechischen das Wort Semaion. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, heißt es in Vers 1. Und in Vers 3 dann wieder. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel. Zeichen. Und damit macht Johannes klar, was ich hier beschreibe, das ist ein Zeichen, das ist ein Symbol. Man kann das mit einem Hinweisschild vergleichen. Also das Hinweisschild Hannover Zentrum, hier geht's zum Hannover Zentrum, ist nicht Hannover Zentrum. Hannover Zentrum ist größer. Aber es verweist darauf, es steht dafür. Oder wenn wir hier vorne an der Fahrenwalder Straße ein Hinweisschild anbringen könnten, bekennt evangelische Gemeinde, alter Flughafen. Wäre ja mal ganz schön. Dann ist das Schild nicht die Gemeinde. Es ist kleiner als die Gemeinde, aber es verweist auf die Gemeinde. Es zeigt, wo sie ist. Und in diesem Sinne spricht Johannes hier von Symbolen, die Jesus ihm in dieser großen Vision zeigt, die er am Himmel sieht für einige Zeit, so dass er sie aufschreiben kann. Und wir fragen, was bekommt Johannes da zu sehen? Und was hat das mit Weihnachten zu tun? Lassen Sie uns diesen kurzen Text miteinander lesen. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und da erschien ein anderes Zeichen, also wieder Symbol, Semaion, am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache. Der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fräße. Und sie gebar einen Sohn. Einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Die Frau, der Drache und das Kind. Das sind die drei Größen hier in dieser Vision. Und wir wollen jetzt nacheinander sehen, welche Rolle sie in diesem kosmischen Drama spielen. Erstens die Frau. Wer ist die Frau, die das Kind hervorbringt? In der Offenbarung tauchen ja mehrmals symbolische Frauengestalten auf. Isabel steht für das Heidentum. In Vers Kapitel 2, in Kapitel 17, die Frau auf dem Tier. Eine Hure, die steht für die abgefallene Kirche. Wen symbolisiert die Frau von Offenbarung 12? Es hat viele Vorschläge in der Auslegungsgeschichte gegeben. Einige haben gesagt, das ist die Jungfrau Maria. Das klingt auf den ersten Blick ja plausibel, übersieht aber, dass es sich um eine symbolische Frau handelt. Ist ja nur eine symbolische Frau. Außerdem ist dann in Vers 17, das haben wir jetzt nicht mehr auf unserem Zettel, von späteren Nachkommen dieser Frau die Rede, die ebenfalls vom Drachen verfolgt werden. Und das macht deutlich, es geht weit über Marias Kinder hinaus. Also es kann nicht Maria selbst sein. Andere meinen, die Frau sei die Gemeinde der Gläubigen aus bekehrten Juden und Heiden, die vom Satan verfolgt wird. Aber auch das passt nicht, wenn man sich den Kontext genauer ansieht. Die christliche Gemeinde kann ja niemals als Mutter Jesu bezeichnet werden, aus der Jesus hervorgeht. weil ja Jesus selbst die Gemeinde gegründet hat. Und einige Kapitel später in Offenbarung 19 wird die Gemeinde der Gläubigen als die Braut Christi bezeichnet. Als die Brautgemeinde Jesu Christi, die der endgültigen Vereinigung mit ihrem Herrn entgegengeht. Auch deshalb kann sie nicht in Kapitel 12 als Mutter Jesu erscheinen. Im Übrigen hat nicht nur die Offenbarung dieses Bild der Gemeinde als Braut Jesu, das finden Sie auch bei Paulus. Wer aber ist dann die Frau mit dieser kosmischen, in dieser kosmischen Vision? Mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Nicht die Jungfrau Maria, nicht die Gemeinde Jesu Christi, sondern den entscheidenden Hinweis finden wir im Alten Testament in 1. Mose 37, Vers 9 bis 10. 1. Mose 37, Vers 9 bis 10, da hat Josef einen Traum, den erzählt er seinen Brüdern. Und da spricht er in diesem Traum, die Sonne und der Mond und die 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und als sein Vater Jakob das hört, versteht er sofort. Sollen etwa ich, sagt er, und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir zur Erde niederbeugen? Also die Sonne ist Jakob, der Mond ist Rahel, dessen Frau. Die 11 Sterne sind Josefs Brüder und er ist der 12. Stern. Es ist ganz klar, also Jakobs Familie steht für das auserwählte Volk Israel. In seiner Linie lebt die Verheißung weiter, die Gott Israel gegeben hat, die er Abraham gegeben hat, Isaak, dann Jakob war der Nächste in dieser Reihe. Und Jakob versteht sofort, was dieser Traum Josefs bedeuten müsste, wenn er denn echt ist. Nämlich, dass Josef der nächste Nachkomme in dieser Linie ist, den Gott besonders segnen wird. Und damit ist für uns die Sache ziemlich klar. Josef und seine 11 Brüder stehen natürlich für die 12 Stämme Israels. Und von daher drängt sich die Erklärung förmlich auf. Die Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen steht symbolisch für das Volk Israel. Sie repräsentiert das nationale Israel. Eine andere Auslegung ist, wenn man alle Indizien zusammenhängt, nach meiner Überzeugung kaum möglich. Und wenn man das erstmal begreift, dann lassen sich all die anderen Aussagen, die sich hier finden in diesem Zusammenhang, sehr schlüssig zuordnen. Das Neue Testament betont immer wieder, dass Jesus nach seiner menschlichen Seite ein Nachfahre des Volkes Israel ist. Denken Sie nur an Paulus im Römerbrief, Römer 1, Vers 3, geboren aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch, also nach seiner Menschheit. Und auch die Stammbäume Jesu zeigen das ganz deutlich. Matthäus 1, Lukas 3, Jesus ist menschlich gesehen ein Nachfahre aus dem Volk Israel. Er ist geboren, der Messias, aus dem Volk Israel. Der Messias muss auch nach dem Alten Testament ein Israelit sein. Das geht gar nicht anders. Aus dem Stamm Juda muss er kommen, aus der Sippe Davids, aus dem Hause Davids. Und dann weiter. Auch was Vers 2 über die Frau sagt, passt haargenau zu Israel. Eine schwangere Frau, die in Kindsnöten schreit und leidet. Sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei ihrer Geburt. Das ist auch ein interessantes Bild. Das wird immer wieder für das Volk Israel gebraucht, dieses Bild. Jesaja 26, Vers 17, Jesaja 66, Jeremia 4, 31, Jeremia 13, Micha 4, Micha 5. Immer wieder kommt das vor. Die schwangere und das Schmerzen gebärende Frau in Kindsnöten als ein Bild für Israel. Also die Frau in diesem Drama ist das Volk Israel, welches auf das Kommen des Messias vorbereitet wird. Wir nähern uns dem an. Aus der Mitte dieses Volkes hat der Messias das Licht der Welt erblickt. Als Johannes diese Vision schaut, ist das schon passiert. Israel hat den Messias als Säugling empfangen, und zwar in der Person einer jungen Israelitin namens Maria, über die haben wir ja letzten Sonntag ausführlich gesprochen, die eine Nachfahrin aus dem Hause Davids ist. Es passt also alles genau mit der Verheißung zusammen. Offenbarung 12 hat aber jetzt nicht nur Maria allein im Blick, sondern das Volk, zu dem sie gehört, das Volk Israel, aus dem der Messias kommt. Warum aber, fragen wir, wird dieses Volk, wird diese symbolische Frau so gequält? Was bedrängt sie? Warum war diese Geburt des Messias so umkämpft? Warum gibt es um diese Geburt ein solches kosmisches Drama? Warum ist Weihnachten so umkämpft? Warum müssen wir, liebe Gemeinde, im 21. Jahrhundert in dieses Drama eingeweiht werden? Warum müssen wir wissen, was da passiert? Die Antwort darauf ist der Drache. Das ist die zweite Figur, die in diesem Drama eine zentrale Rolle spielt, nach der Frau, also nach dem Volk Israel. Nun zweitens der Drache in den Versen 3 und 4. Wieder sieht Johannes ein Zeichen, also eine symbolische Darstellung. Wie er betont, der Drache steht also nicht nur für sich selbst, er steht nicht nur für ein urtümliches Ungeheuer, sondern er symbolisiert eine machtvolle Person. Lesen Sie mal, was da steht. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Wer ist der Drache? Das wird im selben Kapitel noch erklärt. Kapitel 12, Vers 9. Das haben wir jetzt nicht mehr auf dem Zettel. Der große Drache steht da in Vers 9. Kapitel 12, Vers 9. Die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Das wäre dann also auch schon geklärt. Der Drache ist der Teufel. Kein Zufall, dass die Person des Teufels in der Offenbarung ausgerechnet durch einen Drachen symbolisiert wird. John MacArthur hat gesagt, denken Sie an Jurassic Park, ja. Der Drache steht für das Unheimliche und Bedrohliche, das vom Teufel ausgeht. Er ist erschreckender als die Schlange, ein Monster, wenn Sie so wollen, das mit furchtbarer Kraft Zerstörung anrichtet. Das ist der Drache. Und er kann sich dabei sowohl der Dämonen als auch der Menschen bedienen. Manche Ausleger wollen in diesem Drachen auch einen Hinweis auf das Römische Reich sehen, aber dahinter steht letztlich die vernichtende Absicht des Teufels selbst. Ein großer roter Drache ist es, den Johannes sieht. Die Farbe Rot erinnert an Blut und Leiden und verstärkt nochmal den Schrecken und die Not und den Tod, den der Satan bringt. Sein Zerstörungswerk zieht eine lange, lange Blutspur hinter sich her. Und wir erfahren noch mehr über ihn. Ich kann es hier nur kurz andeuten, das wird ausführlicher in Kapitel 17, in Offenbarung Kapitel 17 behandelt. Da werden wir irgendwann auch einmal dahin kommen. Aber das können wir bei anderer Gelegenheit studieren. Ich will es jetzt kurz zusammenfassen. Der Drache hat 7 Häupter. Diese 7 Häupter, die stehen für 7 aufeinander folgende Weltreiche, in denen, wenn auch verborgen, letztlich der Teufel die Fäden gezogen und seine Macht entfaltet hat. Allerdings nur so weit, wie Gott es jeweils zuließ. 7 aufeinander folgende Weltreiche, die 7 Häupter. Die 7 Ägypten, Assyrien, Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Und als 7. wird noch das große Reich des Antichristen folgen. Auf den letzten Metern der Geschichte. Gut, und dann hat dieser Drache 7 Diademe, 7 Kronen. Die symbolisieren seine Macht und Autorität. Diadem, das Wort wurde gebraucht für ein blaues Band mit weißen Zeichen darauf. Damit banden persische Könige ihre Kronen fest. Ein Zeichen der Macht und der Autorität. Tja, und dann die 10 Hörner. Offenbarung 17 sagt, dass das 7. Reich, das antichristliche letzte große Reich, von 10 mächtigen Herrschern gestaltet werden wird, die unter der Führung des Antichristen stehen und seinen Vorgaben folgen. Der Drache hat 7 Häupter, 7 Diademe, 10 Hörner. Das heißt, hinter diesem ganzen Machtsystem stehen letztlich der Wille und die Inspiration und die Kraft des großen roten Drachens, des Teufels. Und ich will hinzufügen, damit ist nicht gesagt, jedes politische System und jede menschliche Macht ist dämonisch. Das wäre ja absurd. Oder alle Mächtigen sind vom Teufel gesteuert. So ist das nicht gemeint. Römer 13 sagt Paulus ja ganz deutlich, wir sollen die Obrigkeit achten, wir sollen für die Politiker beten. Es ist nicht automatisch Macht böse. Aber, und bitte sehen Sie diesen Unterschied, jedes Machtgebilde, das sich totale Macht anmaßt, das die Tendenz zur Diktatur hat, jedes Machtgebilde, das über den ganzen Menschen verfügen will, hat eine dämonische Dimension. Jedes politische System, das uns vorschreiben will, wie wir zu denken und zu glauben haben, und sei es über den Druck der Political Correctness. Arbeitet bewusst oder unbewusst an der langen Leine des Teufels. Und jedes solche System muss und wird früher oder später mit den Christen in Konflikt geraten, weil sie sich nur von Gott sagen lassen, was sie zu glauben haben und was die Wahrheit ist und wie wir denken können und sollen. Also halten Sie es fest, der Teufel hat Einfluss. Aber er bedient sich nicht nur irdischer Macht und er bedient sich nicht nur weltlicher Systeme, sondern er setzt natürlich auch auf den Beistand der Dämonen. Auch das ist in der Bibel eine Realität. Sehen Sie hier am Anfang von Vers 4. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne und des Himmels, den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Was ist damit gemeint? Das ist gar nicht so schwierig. Das ist eine Erinnerung an jene Engel, die den Satan bei seiner damaligen Rebellion gegen Gott gefolgt sind. Daran erinnert das. Und die er damals mit sich in den Abgrund gerissen hat, weil sie dadurch dem Gericht Gottes verfallen sind. Satan hat sie in die Schlacht gegen Gott geführt. Und in der Folge sind sie mit ihm zusammen aus dem Himmel verbannt worden. Um diese gefallenen Engel geht es hier. Das sind also die Truppen, wenn Sie so wollen, die dem Drachen bis heute zur Verfügung stehen. Er bedient sich menschlicher Machtsysteme und einzelner Menschen und ihm untersteht ein Heer von Dämonen. Und deshalb sagt Paulus ganz nüchtern in Epheser 6, Vers 12, wir haben als Christen nicht eigentlich mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen, wenn wir angegriffen werden, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist die Welt der Dämonen, die Paulus hier beschreibt. Das sind die Truppen des Drachen. Und was will dieser Drache nun? Er hat über lange Zeit hinweg vor allem ein großes Ziel verfolgt. Und wissen Sie, was das ist? Das steht hier am Ende von Vers 4. Damit er, wenn sie geboren hätte, das Kind töte. Das ist sein Ziel. Der Drache will um jeden Preis verhindern, dass der Knabe geboren werden kann. Das ist sein Ziel. Und darum verfolgt er eine langfristige Strategie gegen jene Frau, die ihn zur Welt bringen soll, nämlich das Volk Israel. Das ist hier die Aussage. Und dieser eine Satz am Ende von Vers 4, damit er, wenn sie geboren hätte, das Kind töte. Darum trat der Drache vor die Frau. Darum verfolgt er sie. Darum bedrängt er sie. Dieser eine Satz ist eine prägnante Zusammenfassung der ganzen Geschichte Israels. Immer wieder hat der Teufel versucht, die Heilsgeschichte zu unterbrechen, die Heilsgeschichte abzuschneiden, aus der der Messias kommen sollte. Immer wieder. Dabei ist Israel natürlich auch selbst schuldig geworden, weil sie sich oft vom Herrn abgewandt haben. Aber das kam noch dazu. Und manchmal hat Gott auch den Teufel gewissermaßen als Werkzeug benutzt, um Israel wieder zur Besinnung zu bringen. Auch das gibt es. Aber von Anfang an hat der Drache die Frau verfolgt und bedrängt und von ihrem Weg abbringen wollen. Durch die Geschichte Israels hindurch hat der Satan versucht, dieses Volk auszulöschen und zu vernichten. Und dabei hat er offensichtlich einen besonderen Hass gegen die Juden entwickelt. Und er hat immer wieder Menschen gefunden, die er zu diesem Zweck instrumentalisieren konnte. Das mindert nicht die Verantwortung der Menschen, die das gemacht haben. Aber es zeigt, innerhalb welchen kosmischen Konfliktes sie eine Aufgabe zu übernehmen hatten, wie sie wirkten. Und schauen Sie, immer wieder hing das Schicksal des Messias wie an einem seidenen Faden. Denken Sie an die Sklaverei in Ägypten nach Josefs Tod. Israel in der Sklaverei. Wie lange würde dieses Volk dort überleben? Und dann die Hebammen des Pharao, die das Volk dadurch töten sollten, dass sie alle männlichen Säuglinge sofort umbrachten nach der Geburt. Das war ihre Aufgabe. Sie haben es dann oft nicht gemacht. Aber da sollte das Volk des Messias vernichtet werden, von Anfang an. Oder denken Sie daran, wie Saul David umbringen wollte und so die Davidslinie auslöschen. Immer wieder zielte das Wirken des Drachens darauf, zu verhindern, dass der Messias aus der dafür vorhergesehenen Linie würde kommen können. Immer wieder. Und dann die Verbannung des Volkes nach Assyrien und nach Babylonien. Und später dann unter persischer Herrschaft hat Haman alles getan, um den Genozid der Juden durchzusetzen. Das können Sie im Buch Esther nachlesen. Die Juden sollten total vernichtet werden durch Haman. Und dann hat Gott eine junge Jüdin namens Esther gebraucht, um das zu verhindern. Und endlich ist es dann soweit. Der Messias kommt auf die Welt und da bringt der Drache dann seinen nächsten Handlanger in Stellung. Und Sie wissen, wer es ist? Herodes. Herodes, dieser miese kleine Fürst, der aber doch stark genug ist, um den Kindermassenmord an allen durchzusetzen, die bis zu 2 Jahre alt sind, um auch ja keinen zu übersehen. Ein erneuter Versuch. Jedes Risiko soll ausgeschlossen werden und darum der Kahlschlag unter allen Säuglingen. Das ist der Drache, der alles tut, um dieses Volk auszulöschen, um den Knaben, nachdem er nun geboren wurde, zu töten. Tja, das Volk Israels hat oftmals geschrien in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. So ist das gewesen. Die Geschichtsbücher zeigen es uns. Die ganze Geschichte Israels kann man als eine lange und schwierige Geburt bezeichnen. Die lange und schmerzliche Zeit des Wartens auf den Messias. Die dauernde Verfolgung durch die Feinde. Und kein Ende. Und das alles zeigt Offenbarung 12. Das alles kann man nur dann richtig einordnen, wenn man es versteht als Teil dieses großen kosmischen Konfliktes zwischen Gott und dem Satan. Nur so ergibt es einen Sinn, nur so. Aber, und das ist die große Botschaft von Weihnachten, trotz aller Machtmittel, die der Drache einsetzt, trotz aller Schrecken, die er verbreitet, trotz einer langen Blutspur, die seinen Weg begleitet, trotz der Heere von Dämonen, die den Satan unterstützen. Er kann nicht verhindern, er kann nicht vereiteln, was Vers 5 mit großer Ruhe und Selbstverständlichkeit sagt. Und sie gebar einen Sohn. Und sie gebar einen Sohn. Er kann es nicht verhindern. Und damit tritt nun zum Schluss die dritte Person in diesem kosmischen Drama auf den Plan. Nach der Frau, dem Volk Israel, und dem Drachen, dem Teufel, ist es nun drittens der Sohn. Und da haben Sie gemerkt, hier ist nun nicht mehr von Zeichen die Rede, wie noch in Vers 1 und in Vers 3. Warum? Weil es sich bei diesem Knaben eben nicht um ein Symbol mehr handelt. Die Frau, das Symbol für Israel, der Drache, das Symbol für den Teufel. Aber hier steht nichts mehr von Zeichen. Denn hier kommt ein wirklicher Sohn. Hier kommt der Sohn des lebendigen Gottes. Und sie gebar einen Sohn. Sie haben es gehört, ne? Das erinnert fast wörtlich an den vertrauten Bericht aus der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Vers 7. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Das ist genau der Bezug. Jetzt kommt er. Und schauen Sie, Weihnachten ist so eine strategische, eine entscheidende Station in dem kosmischen Drama. Der Befreier kommt, der die Gefangenen aus den Fesseln des Todes herauslöst, der die Folgen der Schuld beseitigt, indem er sie selber trägt. Der Befreier kommt, der damit die Macht des Satans endgültig bricht. Das ist Weihnachten. Und endlich ist die schwierige Geburt erfolgt. Endlich ist es unausrottbar erfüllt und geschafft, was der Prophet Jesaja Jahrhunderte vorher gesagt hatte. Siehe, dein Licht kommt. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jetzt ist es geschafft, jetzt ist es da. Es gibt ein Bild von Albrecht Dürer. Da sieht man unten in einer Halle das Jesuskind, dem die Engel dienen und Früchte und Blumen bringen. Und von oben, von den Ecken des Bildes, schauen Adam und Eva nach unten, voller Spannung, voller Anteilnahme, weil sie begreifen, was da geschieht, das geht uns an. Das ist das kosmische Drama, dass die Schuld und die Verlorenheit von Adam und Eva und von uns allen und dass die Macht, die der Satan damit errang, jetzt gebrochen wird, dass es jetzt Vergebung gibt. Das ist Weihnachten im Weitwinkel. Adam und Eva am Rande dieses Dürerbildes schauen auf den Christus in der Krippe und begreifen, das ist für uns geschehen. Er ist auch gekommen, um unsere Schuld wegzutragen und den Satan endgültig zu besiegen. Der Drache hat es nicht verhindern können. Weihnachten markiert die vorentscheidende Niederlage des Teufels. Und darüber wollen wir uns freuen. Johann Sebastian Bach hat es in seinem Weihnachtsoratorium den Engeln in den Mund gelegt. Und es ist fast wie ein Siegeslied, wenn er dort singen lässt, brich an, o schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen, das heißt, lass ihn hell werden. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, was nämlich, dass dieses schwache Kindelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Dazu ist das Kind gekommen. Satan weiß, dass der Knabe, der da kommt, ihn letztlich besiegen wird. Satan weiß, dass er den Kampf gegen diesen Säugling nicht bestehen kann, weil es der Sohn Gottes ist. Und darum wehrt er sich in einem letzten verzweifelten Rückzugskampf. Als das Kind da ist, versucht er nochmal alles, um seinen Triumph nachträglich auszuhebeln. Er versucht Jesus am Beginn seines Dienstes. Er versucht ihn davon abzubringen, den Willen Gottes zu tun und den Weg bis zum Ende zu gehen. Und denken Sie an den Kindermord des Herodes natürlich. Und dann die dämonischen Attacken, denen die Jünger und Jesus immer wieder ausgesetzt waren. Lesen Sie das Neue Testament dazu. Oder auch die Versuchung durch Petrus, als Petrus zu Jesus sagt, hey, du musst doch nicht ans Kreuz gehen, Jesus. Was sagt Jesus da zu Petrus? Er sagt, Satan, weiche von mir, weil Petrus kapiert. Petrus spielt hier das Spiel des Teufels, auch wenn er es nicht will. Wenn es Petrus gelingt, mich davon abzuhalten, an das Kreuz zu gehen, dann wird es keine Vergebung für die Schuld geben. Keine Rettung aus dem Klammergriff des Teufels und der Sünde und der ewigen Verlorenheit. Der Teufel versucht es immer noch mal wieder. Aber es ist ein Kampf auf verlorenen Posten, den er führt. Der Teufel dreht an allen Schrauben. Aber mit allen Winkelzügen kann er nicht verhindern, dass der Knabe seinen Weg bis zum Ende geht, bis zum Tod am Kreuz. Und dass er dann in der Auferstehung triumphiert. Und darum wird auch erfüllt werden, was dieser Vers 5 noch ankündigt. Der da geboren werde, schauen Sie, der soll alle Völker weiden mit eisernem Stabe. Das ist die Erfüllung von Psalm 2, wie wir immer eben gehört haben. Du bist mein Sohn, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen. Das ist die Erfüllung dessen. Der Messias wird nicht nur der König über Israel sein, sondern über alle Welt. Er wird über alle Menschen und über alle Völker das letzte Wort sprechen, das letzte Urteil. Er, dieses Kind, das wird kommen, sagt Offenbarung 12. So klein und verwundbar der Knabe bei seiner Geburt, so machtvoll und herrlich wird er in der Zukunft regieren. Das ist der große Ausblick. Eine großartige Perspektive. Aber auch bis das eintritt, wird der Drache keine Chance mehr haben. Und das sehen Sie an den letzten Worten von Vers 5. Da lenkt Gott unseren Blick nochmal zurück auf das Erdenleben dieses Sohnes. Schauen Sie, da sagt er Folgendes. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Wer die ganze biblische Geschichte kennt, der weiß, wann das passiert ist, an Himmelfahrt. Als Jesus diese sichtbare Welt verlassen hat und in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurückgegangen ist. Nun war das Anliegen von Himmelfahrt nicht, Jesus für den Teufel unangreifbar zu machen. Das hatte er nicht nötig. Das war er nach der Auferstehung sowieso. Aber mit dem Himmelfahrtstag, wo der Knabe, der ein Erwachsener geworden war, der Sohn, der ausgewachsene Sohn Gottes, wo er zu Gott hingerückt wurde, da musste dem Teufel endgültig klar sein. Und da wurde es ihm eindeutig und unwiderlegbar vor Augen geführt, dass er Jesus und seiner Macht nichts mehr anhaben kann. Und das heißt für uns, das kosmische Drama ist längst entschieden. Das kosmische Drama ist längst entschieden. Weihnachten war, wenn Sie so wollen, das Momentum. Weihnachten, da war die vorentscheidende Schlacht, die Gott geschlagen und gekämpft hat. Und was dem Teufel jetzt noch bleibt, das sind nur noch Rückzugsgefechte. Natürlich hört der Teufel immer noch nicht auf, das Volk Israel zu bedrohen und zu verfolgen. Das sehen wir auch. Denn der Teufel weiß genau, so sagen es die Propheten, vor allem Sacharja 12 und Sacharja 13, wenn der Messias wiederkommen wird, er wird ja noch einmal kommen, sagt die Bibel sehr deutlich, dann wird der Ort, an dem das geschieht, wo sein? Israel. Und er wird zurückkehren, wohin? Auf den Ölberg. Das ist bei den Propheten ganz deutlich gesagt. Und dann, so hat es Paulus auch beschrieben und so hat es Sacharja beschrieben, Paulus in Römer 11, dann wird sich ein Großteil dieses Volkes Israel, das jetzt noch im Unglauben verharrt, zu Jesus Christus als ihrem Retter und wahren Messias bekehren. Und dann werden sie sehen, Jesus ist der einzige Retter, der uns in den Himmel bringen und Gott zum Vater machen kann. Und dann wird ein großer Teil dieses Volkes, so sagt die Bibel, sich am Ende zu Jesus bekehren. Und darum lässt der Satan nicht locker. Das will er verhindern, auch wenn er den Knaben schon nicht mehr erreichen kann. Das Volk Israel, die Frau, die will er immer noch bekämpfen. Und die Gemeinde Jesu Christi, die ihrem Herrn folgt, sowieso. Auch dazu weiß die Bibel viel zu sagen. Schauen Sie, der Hass Satans gegen das Volk Israel und gegen die Gemeinde Jesu kommt noch nicht zur Ruhe. Bis heute. Das sehen wir auch. Aber er kann nicht mehr gewinnen. Er kann diese Schlacht nicht mehr gewinnen, der Satan. Der Sohn hat längst die große Wende gebracht. Und Weihnachten war das vorentscheidende Ereignis in diesem kosmischen Kampf. Weihnachten war der strategische Durchbruch. Und deswegen ist Offenbarung 12, Verse 1 bis 5 eine so wunderbare und so wichtige Weihnachtsgeschichte für uns. Weihnachten im Weitwinkel. Die Frau, der Drache und der Sohn. Damit auch dem Letzten klar wird, es ist nicht niedlich, was hier passiert an Weihnachten. Es ist nicht beschaulich, es ist nicht kuschelig, es ist nicht kitschig und es ist schon gar nicht harmlos. Es ging um alles oder nichts. Es geht um die Rettung der Welt. Es geht um die Durchführung und Verwirklichung dieses großen Planes Gottes. Darum geht es. Und schauen Sie, seitdem ist der kosmische Kampf noch weitergegangen, aber er steht jetzt unter einem ganz anderen Vorzeichen. Die letzten Kapitel der Offenbarung zeigen, wie Jesus Christus diesen Kampf einmal endgültig beenden wird. Er ist der Sieger. Und in Offenbarung 11, Vers 15 steht schon, was dann am Ende herauskommen wird. Offenbarung 11, Vers 15, es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird die Endsituation sein. Aber seit Weihnachten und allem, was dadurch ausgelöst wurde, sind die Fronten schon jetzt viel, viel klarer geworden. Und die persönliche Entscheidungsfrage für jeden von uns ist damit umso eindeutiger. Sie lautet nämlich, stehe ich auf der Seite des Sohnes oder stehe ich im Einflussbereich des Satans? Dazwischen gibt es, so sagt die Bibel, keine Mitte, keinen Spielraum, keine Neutralität. Stehe ich auf der Seite des Sohnes oder lebe ich noch im Einflussbereich des Satans, ob ich das weiß oder nicht? Weihnachten ist die große Einladung für dich, mitten in diesem kosmischen Kampf, der um uns herum tobt. Weihnachten beweist, und sieh dir das genau an, Weihnachten beweist, es ist Gott nicht nur darum gegangen, den Teufel in Schach zu halten. Es ist Gott nicht nur darum gegangen, die eigene Position und Macht zu sichern. Es ist Gott nicht nur darum gegangen, er hat sich nicht nur darauf beschränkt, seinen eigenen Sohn unbeschadet aus diesem Kampf wieder herauszuholen, sondern Gott will dich in diesem kosmischen Kampf nicht verlieren. Er will dich nicht verlieren. Gott will dich nicht unter der Knute des Teufels belassen. Gott will dich nicht im Klammergriff des Drachens belassen. Gott will dich nicht verloren gehen lassen in deinem Unglauben, in deiner Schuld und in deiner Verzweiflung. Und darum hat Gott die Wende so und nicht anders eingeleitet. Darum hat er auch dir seinen Sohn in die Krippe gelegt. Und darum ist all das von Jesus verwirklicht worden, was dann an Weihnachten folgte. Und darum will Gott, dass du nicht bei Weihnachten im Weitwinkel stehen bleibst. Dass du nicht nur dir diese kosmische Perspektive anguckst und sagst, ja, das ist interessant, das ist bedeutsam. Sondern Gott will, dass du jetzt wieder ganz nah rangehst an die Krippe. Dass du jetzt die Weitwinkelperspektive verlässt und wieder ganz nahe herangehst an die Krippe, an das Kreuz. Und dass du darüber staunst und vor Freude nicht mehr weiter weißt. Er hat mich nicht vergessen in diesem großen Kampf. Er hat mich nicht vergessen in diesem großen Kampf. Er wollte mich auch retten. Und darum ruft er mich nahe zu sich heran. Nun glaub ihm doch und bring du dein Leben ganz zu Jesus. Amen.